Beschluss in eigener Sache. Richterin hilft ihrem Vater und bricht das Gesetz. Wir sprechen heute über einen emotionalen Fall, den wir schon mal in einer Folge besprochen haben, nämlich ganz genau gesagt in der Folge vom 15. April. Eine Richterin bekommt da nämlich ein Anliegen ihres Vaters auf den Tisch und sie macht einen folgenschweren Fehler. Alle ausführlichen Details hören Sie in der Folge von damals, aber wir erzählen Ihnen natürlich auch in dieser Folge, worum es geht und das Ganze samt Urteil. Wie immer hören Sie uns in der App der ARD Audiothek. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge, immer montags. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
Hallo Olli.
Ja, ich habe ja den Fall schon einmal ganz kurz angerissen, aber erzähl du doch mal, worum geht's uns?
Es geht uns um den Fall einer Rechtsbeugung. Es geht um eine damals Richterin, eine Proberichterin, eine junge Frau, die ihrem Vater einen Gefallen getan hat, das kann man jetzt schon so sagen, weil das im Urteil auch so gekommen ist. Es geht um Rechtsbeugung und die Angeklagte, damals Richterin, hat ihrem Vater erlaubt, in der Corona-Zeit eine Palliativpatientin in einem Seniorenheim zu besuchen. Und das hätte sie als Tochter nicht gedurft. Das ist jetzt die Kurzform und wie die Richter das gesehen haben, das erzähle ich dir gleich.
Das hätte sie nicht gedurft und zwar ging es darum, dass ihr Vater, ein Pfarrer, ein Gemeindemitglied auch besuchen wollte und eine 89-jährige Frau. Und das war zu dem Zeitpunkt verboten, Stichwort Corona, wo die Maßnahmen so hart waren.
So ist es. Und ich will mal kurz das erklären, wie das so im Gerichtssaal war. Ein riesiger Saal im Landgericht Gera. Ich denke, Verwandte und Freunde der Angeklagten da, auch Menschen, die auf jeden Fall auf ihrer Seite standen. Und zwar auf ihrer Seite standen im Sinne dieser Menschlichkeit, im Sinne dieses: Das ist doch Irrsinn, einen Pfarrer da nicht reinzulassen, wenn eine alte Dame, ein Gemeindemitglied, die er gut kennt und für die diese christliche Begleitung in den letzten Tagen, Wochen was ganz, ganz Wichtiges ist, das ist doch alles irgendwie Irrsinn. Und trotzdem war das alles total still in den, also da hat keiner reingebrüllt oder irgendwas gesagt. Man hat es einfach nur in den Pausen gemerkt. Man hat auch in den Pausen gemerkt, dass die Angeklagte angespannt war, dass sie das wirklich auch alles mitgenommen hat und dass ihr dieser Prozess auf jeden Fall auch zu schaffen macht. Im Grunde genommen war es tatsächlich so, dass alle der Meinung waren, ja, dieser Pfarrer, der hätte da reingehen dürfen. Dass man einem Pfarrer verbietet, eine Sterbende zu besuchen. Ich sage jetzt mal, darum ging es in diesem Prozess halt nicht. Aber das ist natürlich das, was uns allen, auch mir, so im Kopf rumgeht. Aber selbstverständlich, das muss man anders lösen und das hätte man möglicherweise anders lösen können. Ich sage jetzt mal zwei Sachen. Ich weiß nicht, wie ein unbefangener Richter entschieden hätte, wenn dieser Pfarrer zu dem für ihn zuständigen Richter gegangen wäre am Amtsgericht Jena in einer ganz normalen Dienstzeit. Und dann kommt halt noch vielleicht auch besonders tragisch dazu, dass ein paar Tage später diese Corona-Schutzverordnung dahingehend geändert worden ist, dass Seelsorger wieder in Seniorenheime gehen durften.
Wir wollen heute ausführlich über das Urteil sprechen und wir wollen auch wissen, wie die Richter das begründet haben. Wir fangen einfach mal mit dem Urteil an.
Die Frau ist verurteilt worden und das hat ihr auch zu schaffen gemacht. Sie hat die Mindeststrafe von einem Jahr gekriegt. Das ist wirklich die Mindeststrafe für Rechtsbeugung. Und die Richterin hat das unter anderem damit begründet, dass sie sich, also so steht es auch in diesem Straftatbestand, von Recht und Gesetz entfernt hat, um ihrem Vater einen Gefallen zu tun. Es spielen da jetzt gleich mehrere Sachen eine Rolle und trotzdem hat es nur in Anführungszeichen die Mindeststrafe gegeben. Das hat auch Auswirkungen auf ihre weitere Zukunft, das würde ich dann erzählen, wenn ich das Urteil beschrieben habe. Die Angeklagte, Verurteilte, arbeitet inzwischen als Rechtsanwältin. Oh, also sie ist gleich aus dem Richterdienst entfernt worden. Sie war Proberichterin. Da ist das einfacher, als wenn man sozusagen schon zum Richter auf Lebenszeit ernannt ist. Also, sie war für Jena gar nicht zuständig, diese Angeklagte, sondern für den Bereich Altenburg. Und am Wochenende, wenn ein Richter Bereitschaft hat, dann werden natürlich so ein paar Gerichtsbezirke zusammengefasst. Und das war in dem Fall so Freitag 16 Uhr. ging die Bereitschaft los und kurz danach ist schon der Antrag ihres Vaters gekommen. Das ist schon mal eine Auffälligkeit, ja, dass der Vater sich nicht an den Richter wendet in der normalen Dienstzeit. Das ist damit begründet worden, dass es da eilig war. Da hat das Gericht gesagt, nee, das war schon ein paar Tage vorher eilig. Da hätte er eigentlich auch nach Jena gehen können, aber er ist halt zu seiner Tochter gegangen. Und im Grunde genommen, das ist natürlich der schwerste Vorwurf, dass sie als Tochter nicht hätte entscheiden dürfen. Das wäre einfach nicht gegangen und die Angeklagte hat sich damit verteidigt im Laufe des Prozesses. Also das tut ihr leid, aber sie hat in dem Moment einfach nicht dran gedacht, dass sie das nicht gedurft hätte. Das hat ihr das Gericht nicht geglaubt. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass die Angeklagte ihrem Vater einen Gefallen tun wollte. Sie hätte einfach nicht entscheiden dürfen und dann hat das Gericht es auch noch mit so ein paar Indizien begründet, dass das so eine abgesprochene Sache gewesen ist. Nämlich, dass die Angeklagte schon zuvor recherchiert hat zu diesem Thema. Das ließ sich nachweisen, wenn man ihren Rechner sozusagen beschlagnahmt hat. Sie hat zuvor schon zu diesem Thema recherchiert. Sie hat in ganz kurzer Zeit einen ganz langen fundierten Beschluss zustande gebracht. Da hatten die Richter auch Zweifel dran, dass man das in der kurzen Zeit überhaupt schafft, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Und sie hat ihren Vater zu sich nach Hause bestellt, um diesen Beschluss abzuholen. Da hat das Gericht gesagt, also das ist wirklich ein einmaliger Vorgang und sowas, ja, das geht einfach nicht.
Du hast gesagt, der Pfarrer, ihr Vater ist zum Gericht gegangen, aber gab es das auch?
Nicht zum Gericht gegangen, genau. Er ist zu ihr gegangen, zu ihr als Bereitschaftsrichterin.
Gegangen oder per E-Mail hat er sich?
Da hat er sich per E-Mail gemeldet, aber den Beschluss, da hat sie ihn zu sich nach Hause bestellt. Da ist er zu ihr nach Hause gegangen, damit er diesen Beschluss kriegt. Also entweder gibt es Beschlüsse tatsächlich schriftlich oder man macht das an der Dienststelle.
Ich will nur darauf hinaus, ob es da auch Schriftstücke als Beweismittel gibt.
Der Beschluss muss schriftlich sein. Genau. Den musste der Pfarrer ja in dem Seniorenheim auch vorzeigen. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch was anderes ein. Dort hat er dem Urteil zufolge vorher schon angekündigt, er werde jetzt ein Exempel statuieren. Das ist natürlich noch ein Zeichen dafür, dass das vorher abgesprochen war und dem Pfarrer, dem Vater klar gewesen ist, wie das ausgeht, sein Antrag, den er da stellt.
Und dementsprechend, wir hatten das ja auch schon mal so öfter, dass man dann sagt, waren dann keine anderen Menschen mit im Boot, also die Richterin konnte das auch quasi ja, alleine entscheiden, war kein anderer Vorsitzender etc. da?
Nein, solche Eilsachen sind tatsächlich Einzelrichtersachen und da habe ich jetzt im Zusammenhang mit ganz anderen Geschichten mal mitbekommen, dass bei Proberichtern dann doch die ganze Kammer zusammentreten muss, die besteht, weil es ist ja eine Zivilsache. Und, ach nee, Quatsch, das war ein Landgericht. Beim Landgericht dürfen Proberichter nicht alleine entscheiden, da müssen die Berufsrichter dabei sein. Am Amtsgericht ist natürlich anders. Sie war allein zuständig, sonst hätte sie ja keinen Bereitschaftsdienst machen können und durfte und musste das auch allein entscheiden, weil es so eilig war. Und ich will noch ein Zitat bringen, was ich auch schon mal, glaube ich, so gesagt habe in dem anderen Verfahren. Sachlich richtiges Recht darf nicht mit fragwürdigen Mitteln geschaffen werden. Also selbst wenn dieser Beschluss, dass ein anderer Richter diesen Beschluss genauso getroffen hätte, dass auch jeder andere unbefangene Richter den Pfarrer hätte in das Seniorenheim gelassen, damit die alte Dame diesen seelsorgerischen Beistand bekommt. Also das hat öfter eine Rolle gespielt, das ist öfter angesprochen worden. Aber man darf es halt nicht so machen und das Gericht hat es auch begründet, warum das halt nicht gut ist, wenn es so ist, weil das Vertrauen der Menschen in Recht und Gesetz und in die Unabhängigkeit der Richter damit erschüttert wird.
Ich wurde denn gesagt, dass andere Richter auch ähnlich entschieden hätten?
Das ist immer wieder zur Sprache gekommen, dass das auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten war, weil Richter sind ja nur dem Recht und ihrem Gewissen verpflichtet. Mhm. Und insofern, das hat ganz oft eine Rolle gespielt, dass möglicherweise jeder andere Richter auch so entschieden hätte in diesem Fall. Aber ich zitiere nochmal, sachlich richtiges Recht darf nicht mit fragwürdigen Mitteln herbeigeführt werden.
Du warst ja nur mehrere Tage da und hast ja auch schon oft angedeutet, dass die Richterin, dass ihr das leid tut und sie sich der ganzen Sache nicht bewusst war. Was spielt allgemein eine Rolle in diesem Prozess?
Natürlich die Aussage des Vaters, der hat das nochmal genau beschrieben und hat auch sein Unverständnis zum Ausdruck gebracht, wieso seine Tochter da jetzt angeklagt ist. Natürlich sind Polizeibeamte vernommen worden, die zum Beispiel den Rechner ausgewertet haben, der Angeklagten. Ich sag jetzt nochmal was ich auf dem Gang mitbekommen habe, nämlich, dass die Angeklagte eine sehr engagierte Frau ist, das schon immer gewesen ist, sich immer für die Belange von Schwachen eingesetzt hat, immer engagiert war, wenn irgendwo Unrecht aufgetreten ist. Darüber hat man sich so laut unterhalten, dass ich es mit gehört habe. Und dass sie einfach, also dass da nicht jemand gehandelt hat, weil er, wie soll ich das jetzt sagen, sein Amt bewusst missbrauchen wollte, sondern schreiendes Unrecht beseitigen wollte. Das ist so auf dem Gang. Also es hat natürlich auch was mit der Persönlichkeit der Angeklagten zu tun, dass sie so entschieden hat und dass sie halt gesagt hat, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich das bei meinem Vater nicht durfte. Das hat ihr einfach das Gericht nicht geglaubt. Und ein Richter habe jeden Anschein der Parteilichkeit von sich zu weisen. Also das dürfe nicht sein, hat das Gericht gesagt. Und die Angeklagte habe sich bewusst über ihre eigenen Bedenken hinweggesetzt, um ihrem Vater einen Gefallen zu tun. So hieß es in der Urteilsbegründung. Und ich denke, so wie ich sie erlebt habe, sie hat jetzt nicht so viel gesagt, aber wir im Zuschauerraum, wir haben ja die Möglichkeit, Leute zu beobachten. Und ich glaube schon, dass sie da auch aus tiefstem innerem Antrieb gehandelt hat, eben um dieses Unrecht irgendwie zu beseitigen. Also weil sie den Fall selber als nicht gut fand, weil sie einfach fand, da muss jemand zu dieser Frau.
Ich frage mal jetzt nochmal ganz naiv, Conny, weil du hast ja auch schon gesagt, ein paar Tage später wurden dann diese Maßnahmen aufgehoben. Da war es ja möglich dann, dass Patienten im auf Palliativstationen besucht werden können. Man kann natürlich dann aber nicht sagen, komm, wegen den paar Tagen Schwamm drüber, ne?
Aber darum geht's ja auch genau nicht. Es geht ja auch nicht um den Inhalt des Beschlusses. Das habe ich ja gesagt, das hätte möglicherweise ein anderer Richter auch so entschieden. Es geht nicht um den Inhalt des Beschlusses. Aber es geht nicht darum, dass sie das erlaubt hat, sondern wem sie es erlaubt hat.
Aber ein paar Tage später wäre dieser Beschluss ja gar nicht nötig gewesen, weil es dann erlaubt gewesen wäre, allgemein.
Ja, aber trotzdem, sie hätte sich für befangen erklären müssen und hätte sagen müssen, hier, du musst zu meiner Kollegin gehen.
Du hast gesagt, es gab jetzt Auswirkungen für sie und auf ihre weitere Zukunft. Also aus dem Richteramt gleich entfernt. Aber jetzt als Rechtsanwältin tätig, da stutze ich ein bisschen, das geht dann so einfach, ja?
Also erstmal, das Disziplinarverfahren ist ja sozusagen beendet mit ihrer Entfernung aus dem Dienst. Heißt einfach so, klingt nicht schön, Entfernung ist aber so. Und jetzt, ich habe mit dem Präsidenten der Rechtsanwaltskammer telefoniert und der hat mir da einen Paragraphen zitiert, dass die Kammer jetzt auch schauen muss, aber erst wenn das Urteil rechtskräftig wird, weil natürlich gibt's Revision zum Bundesgerichtshof, dann muss die Kammer schauen, ob der die Betroffene bei einer solchen Verurteilung charakterlich geeignet ist, das Amt eines Anwaltes, einer Anwältin auszuführen. Und ich sage jetzt mal, hier gab's ja die Mindeststrafe.
Ein Jahr. Auf Bewährung.
Genau. Aber ich weiß nicht, wann das Urteil rechtskräftig wird. Dann ist schon wieder so viel Zeit vergangen und wie gesagt, das ist also kein Automatismus wie bei Beamten, die bei einer Strafe von einem Jahr automatisch ihren Job im Staatsdienst verlieren würden. Bei Anwälten, die unterliegen auch so einer Ordnung, dass die nicht alles machen dürfen, dass sonst verlieren sie ihre Zulassung. Zum Beispiel die finanzielle Lage muss einigermaßen ordentlich sein, damit man halt nicht versucht, sich das Geld der Mandanten mal zu nehmen. Und wie gesagt, eine charakterliche Eignung muss auch da sein und da spielen diese strafrechtlichen Verurteilungen eine Rolle, aber das dauert noch eine Weile.
In unserer heutigen Folge ist eine ehemalige Richterin wegen Rechtsbeugung verurteilt worden. Sie hatte einen Beschluss gefasst, den sie hätte nicht fassen dürfen. Sie hat nämlich ihren Vater, der gleichzeitig Pfarrer war, erlaubt, ins Pflegeheim zu gehen und eine Palliativpatientin zu besuchen. Und das Ganze trotz harter Corona-Beschränkungen. Auf den ersten Blick war aber gar nicht zu sehen, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Aber es kam raus.
Die damalige Richterin hatte einen anderen Namen, weil sie geheiratet hatte. Aber nachdem der Beschluss in der Welt war, ist es wohl, so ist es im Urteil gesagt worden, aus dem Kollegenkreis an das Präsidium herangetragen worden, dass das ja Vater und Tochter sind. Wie das dann zustande gekommen ist, das weiß ich nicht, aber also es ist nicht zur Sprache gekommen, aber es ist tatsächlich so, dass ich das rumgesprochen hatte, dass sie da für ihren Vater eine Entscheidung getroffen hat. Ich weiß nicht, vielleicht war es sogar das Pflegeheim, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das dann beim Gericht gelandet ist, aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht so, dass jemand, der sich den Beschluss angeguckt hat, gesagt hat, ach, guck mal da, sondern da hat es schon von außen Hinweise gegeben.
Ja, wobei ich, ach so, Weil ich hätte jetzt vermutet, dass es ja, wenn solche Beschlüsse getroffen werden, die werden ja dann auch wahrscheinlich auftauchen in, ja, zum Beispiel, was ist am Wochenende passiert? Und wenn dann sowas ist, sowas Großes, dann gucken wahrscheinlich auch Kollegen und Kolleginnen da rein.
Ja, schon, aber weißt du, wie die Eltern deiner Kolleginnen heißen?
Bei so einer Geschichte? wir können nur spekulieren, also, ja. Aber
es hätte ich jetzt vermutet.
Es ist aber auf jeden Fall rausgekommen. Es ist aber auf jeden Fall rausgekommen und ja, für die Frau nicht gut geendet, kann man ja am Ende sagen. Ne?
Aber ich bin ja halt die so ein Regelvertreter ist, die sagt, ja, bitte, bitte haltet euch alle an die Regeln, weil sonst gerade bei Richtern, ansonsten kann man ja wirklich sagen, ach, das ist jetzt mein Vater, der will jetzt das, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich denke, diese Regeln haben Sinn.
Und die Regeln wurden ja auch eingehalten, aber das Urteil hatte doch noch eine gewisse Brisanz. Welche, das hören wir jetzt und wir hören auch, ob das Urteil besonders emotional war oder eher nüchtern runtergelesen.
Es war sehr, sehr nüchtern. So nüchtern, wie ich es selten erlebe. Und das hat natürlich auch wieder was mit den Umständen zu tun, weil, das haben wir in dem April-Podcast habe ich das schon mal angedeutet, es war ganz schwierig, Richter zu finden, die diesen Fall entschieden haben, weil es waren alles Kollegen, Kolleginnen der Angeklagten, die irgendwie kannten, die Vorgesetzte von ihr waren, auch wenn sie mit ihr nichts zu tun hatten und so war. Und deshalb war die Vorsitzende eine ganz, ganz junge Frau, die hatte das ziemlich ausformuliert, diese Urteilsbegründung. Und hat das also auch so, wie ich es jetzt gerade wiedergegeben habe, vorgelesen. Und sie hat aber eben noch was gesagt. Sie hat gesagt, das mag für Außenstehende befremdlich sein, dass das Gericht, dass Richter aus dem Landgerichtsbezirk darüber befinden, was eine ehemalige Kollegin gemacht hat. Aber es gilt das Tatortprinzip. Und deshalb war das in dem Fall so. Und die Richterin hat in der Urteilsbegründung dann auch noch ein bisschen, ich sag mal, Medienschelte betrieben, dass zum Teil so berichtet worden sei, dass andere Personen diskreditiert würden. Auch Kollegen der Angeklagten, die im Zeugenstand ausgesagt haben, dazu hieß es in der Urteilsbegründung, dass seien diffamierende, haltlose Unterstellungen in die Welt gesetzt worden. Das wäre halt tatsächlich nicht schön gewesen.
Die Verteidigung hat ja Freispruch beantragt oder gefordert. Ja. Ich meine, es liegt ja eigentlich klar auf der Hand, dass hier ein Fehler gemacht wurde. Mit welcher Begründung konnte man dann einen Freispruch fordern?
Ganz einfach, weil sie dem Recht Geltung verschafft hat. So hat es der Verteidiger gesagt. Also das, was wir beide jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben. Sie hat sich nicht bewusst von Recht und Gesetz entfernt, hat der Verteidiger gesagt, sondern sie hat mit ihren eigenen, sich an ihren eigenen Maßstäben orientiert. So hat er es gesagt. Und dass die in dem Moment fehlerhaft waren, das würde halt nicht reichen. Und ich kann jetzt noch mal zitieren aus dem Plädoyer des Verteidigers. Die Angeklagte hat mit ihrem Handeln einen grundrechtswidrigen Umstand beseitigt und deshalb sei das gerechtfertigt.
Das hat aber nicht gezogen anscheinend.
Nee, das hat nicht gezogen. Wie gesagt, der Staatsanwalt hat eine etwas höhere Strafe beantragt, aber nicht viel. Natürlich auch Bewährung. Und der Verteidiger, wie gesagt, den Freispruch. Und der hat jetzt auch Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt und wird das Urteil vom BGH überprüfen lassen.
Bundesgerichtshof, Revision, das bedeutet aber, es wird in Anführungszeichen nur auf Rechtsfehler geguckt, ne, auf Verfahrensfehler, die da gemacht werden,
so ist es.
Die da gemacht wurden. Oder ob die Strafe zu hoch ist, ne, das wird auch noch überprüft.
Selbstverständlich, also ob die Richter das alles richtig gewertet haben bei der Festlegung der Strafe. Der Bundesgerichtshof verhandelt nur in ganz seltenen Fällen. Das sind also alles Dinge, die an einem Tisch entschieden werden, wo natürlich mehrere Richter beteiligt sind.
Wir haben viel gehört, eigentlich alles zu diesem Fall, aber wir wissen auch, dass gerade wenn es um Corona geht, ja auch mal die Zuschauer ein bisschen lauter werden können. Aber das war diesmal anders.
Mich hat das wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie still das in diesem Gerichtssaal war, obwohl ich gemerkt habe, dass da Zuschauer dabei waren, die da wirklich richtig, die das gar nicht verstehen konnten, dass jemand, der menschlich so handelt, dass so jemand angeklagt wird. Und trotzdem waren die alle ganz still, die da hinten gesessen haben. Also sie haben immer mal den Kopf geschüttelt und man hat so gemerkt, die waren emotional da sehr auf der Seite der Angeklagten. weil sie halt natürlich finden, dass jemand, der so lange in der Kirche war, der da offenbar auch sehr engagiert war und jetzt diesen Beistand braucht, es kann sich jemand, der nicht so religiös ist oder so gläubig ist, vielleicht auch gar nicht vorstellen, wie wichtig sowas ist. Also die waren alle, die haben das schon, man hat das schon gemerkt, dass sie das unmöglich fanden, dass da jemand angeklagt wird, eben weil er so einen grundgesetzwidrigen Umstand beseitigt. Aber die waren alle still.
Und du hast ja auch gute Einblicke gebracht, dass ja auch sehr viel Material ausgewertet wurde anscheinend von der Polizei. Der Laptop wurde ausgewertet. Ja. Und das sind ja dann auch nochmal Einzelheiten bzw. ja, Beweise, die da zum Vorschein kamen, die ja dann doch ja auf das Unrecht, was gemacht wurde, hindeuten, sage ich jetzt mal ganz nüchtern. Ne? Conny, dann sage ich erstmal, ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke in diesem Fall. Wir hatten ja drüber gesprochen bereits am 15. April, als dieser Prozess losging. Aber die Einzelheiten, die wir heute nochmal gehört haben, das war ja nochmal sehr eindrücklich. Von der Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Alle 2 Wochen montags gibt es eine neue Folge von uns zu hören in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns bewerten und auch wenn Sie uns eine E-Mail schreiben an angeklagt@mdr.de. Und wir empfehlen natürlich auch immer gern und guten Gewissens die App der ARD Audiothek. Da finden Sie viele weitere spannende Podcasts, natürlich auch in der Rubrik True Crime. Da sind Sie gut aufgehoben. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Thank you.